Bevor es mit der Folge losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor und das ist diese Woche Koro. Koro ist euer Online-Lieferant für Trockenfrüchte, für Biosäfte, für Superfoods, für Nussmus, also alles, was gesund, lecker und länger haltbar ist. Richtig gut, ich nutze es viel auf Reisen, also wenn ich nicht irgendwas am Bahnhof essen will, habe ich Nüsse dabei und Trockenfrüchte. Mhm. Du greifst auch immer zu? Mhm.
Am liebsten greife ich bei den getrockneten Mangostücken zu.
Aha. Was ich auch immer gerne trinke, ist der Aloe Vera Saft. Und der ist bei Koro wie die anderen Sachen sehr günstig, weil das halt Großgebinde sind. Aloe Vera Saft gibt es manchmal 0,33 und bei Koro in 1 Liter Flaschen. Die 1 Liter Flasche bei Koro kostet so viel wie im normalen Handel bei den meisten Bioläden die 0,33er Flaschen. Hm. Das ist krass, ne? Also Aloe Vera Saft ist schon eine recht kostspielige Sache, aber hält meine Haut so schön jung.
Schmierst du dir auf die Haut oder trinkst du die?
Ich trinke das.
Ah, okay. Und wie du schon gesagt hast, durch diese Großverpackungen kann Koro halt diese Preise im Verhältnis günstiger halten, als wenn die ganz normal im Laden sind und dadurch Handelsstufen überspringen, die auch den Preis nochmal etwas günstiger machen. Koro führt regelmäßige Qualitätskontrollen durch, wodurch die Produkte auch immer nochmal neu überprüft werden und im Gegensatz zu den Standardsachen, die es im Supermarkt gibt, schmecken zum Beispiel diese Mangoscheiben nirgendwo anders so gut wie bei Koro. Wenn ihr Koro mal ausprobieren wollt, haben wir einen Rabattcode für euch, nämlich Beste Freundinnen. Dort bekommt ihr 5% auf eure Bestellung. Und wenn ihr mal dort bestellen wollt, findet ihr das auf korodrogerie.de.
Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leg mich doch am Arsch.
Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Euer Abführmittel für die Ohren.
Mm.
Heute soll die Folge heißen, passend zum Valentinstag, Liebe ist.
Der einen Tag später ist.
Das zeigt mal wieder, wie gut ich informiert bin. Für mich ist jeden Tag ein Tag der Liebe. Und
mit wem führst du denn zurzeit deine
Liebe? Ich versuche ein intensiveres Verhältnis zu mir selbst aufzubauen.
Ah, da führt das also hin.
Nein, ich glaube, das ist die Grundlage für alles. Ich lag die letzten Tage krank im Bett, ne? Mhm. Und ich habe verschiedene Formen der Liebe erlebt, ne? Einmal habe ich mal wieder gemerkt, wie schwer es mir fällt, um Hilfe zu bitten.
Ja.
Also ich lag wirklich 2 Tage so im Bett und konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nichts trinken, weil ich so schwach war. Ich konnte nicht aus dem Bett. Also so krank war ich gefühlt 10 Jahre schon nicht mehr.
Ne? Nee, also ich kann es ganz genau festlegen. In den letzten 5 Jahren, wo wir diesen Podcast aufgenommen haben und unsere Beziehung ja ein bisschen intensiver ist als die letzten 15 Jahre, gab es keinen Tag, wo ich von dir gehört habe, ich kann nicht kommen oder ich kann nicht, weil ich krank bin. Du warst eigentlich immer da, auch wenn du mit leichter Erkältung unterwegs warst. Und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann krank war. Und ich hatte vor allem immer schlechte Laune. Meine Theorie ist ja, wenn jemand so viel gesund oder immer so gesund ist wie du, dass irgendwann was ganz Bitterböses kommt. Dass die ganze Zeit die Metastasen sich schon ausbilden. Und irgendwann kommt dann der Anruf, ich will es gar nicht aussprechen, ich habe Krebs. Ich sag's, ich kann nur sagen, ich wusste es doch.
Warum willst du böse, dich da freuen?
Na, ich würde mich nicht freuen.
Doch, jetzt kommt so ein hässliches Lächeln von dir. Das war, ja, ja.
Habe ich es doch gesagt. Da war irgendwas.
Gut, dass ich mir meine Pausen gegönnt habe.
Man kann nicht, genau.
Hatte mein Lebensentwurf doch seine Berechtigung.
Genau so.
Ich glaube, du hast es nur, dass du das Gefühl hast, dich an mir messen zu müssen. Aber musst du gar nicht. Du kannst machen, was du willst. Du kannst meinetwegen jeden Tag krank sein.
Nein, also das Extrem ist ja, dass ich selber eine Zeit lang sehr, sehr oft krank war und immer dachte, es kann doch nicht sein. Warum liege ich
schon wieder Männergrippe?
Genau. Mittlerweile glaube ich wirklich, es war ein Männergrippe. Ich war einfach zu weich. Ich war nicht hart genug. Und du bist einfach härter. Und wenn du da mal wirklich eine Krankheit hast, dann sage ich, okay, er ist eben doch nicht so hart, wie er immer tut.
Also im Moment ist es gerade noch so, dass ich das Gefühl habe, mir schmeißt alle 2 Minuten jemand eine Axt in den Kopf. So von hinten irgendwo. Das ist so ein ganz brutaler, stechender Schmerz im Kopf. Gestern hatte ich Schmerzmittel genommen und dachte mir so, jetzt müsste es eigentlich wieder gut sein. Ich nehme auch eigentlich nie Medikamente. Aber gut, das ist so ein typisches Ding. Auf jeden Fall lag ich so schwach im Bett, dass ich mir noch nicht mal was zu trinken holen konnte, weil ich in so einer Embryostellung zitternd da lag.
Was freut? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie freut es mich.
So an Tag 2 sind mir auch so richtig irgendwie die Lippen getrocknet.
Oh, schön. Und hast du ein Bild davon gemacht? Nein.
Nein, natürlich nicht. Ich war jetzt nicht in der Lage, irgendwie diesen Zerfallsprozess aufzuzeichnen. Da habe ich mich irgendwie auf der einen Seite wahnsinnig einsam gefühlt. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich mich total schwer getan, nach Hilfe zu fragen. So, hey, wäre es möglich, dass du mir mal was zu essen bringst? Weil ich.
Wen willst du noch fragen? Deine Ex-Freundin ist doch ausgezogen.
Aber rat mal, wer kam?
Deine Mama.
Richtig.
Natürlich, oder?
Am Ende ist Mama da. Und da dachte ich mir, das ist eine Form der Liebe und wir wollen ja heute über Liebe reden, die fürsorgliche Liebe. Ne? Mhm.
Ganz kurz, bevor wir jetzt auf die schönen Sachen nochmal übergehen, ich habe nochmal eine Frage zu dieser Krankheitsgeschichte. Du hast mir ein, zwei Sprachnachrichten geschickt und es gab auch einen Anruf zwischendurch. Waren die Huster dazwischendrin konstruiert, um darzustellen, ich bin wirklich krank? Oder waren die, sind die einfach nur so gekommen?
Das waren einfach wirkliche Huster, weil die haben so...
Weil ich liebe ja nichts mehr, als wenn man sich selber mal bei seinem Arbeitgeber krank meldet per Telefon und zwischendurch so ein...
Mit dem Unterschied, dass du nicht mein Arbeitgeber bist.
Nein, aber...
Weil ich mich vor dir nicht rechtfertigen muss.
Aber ich dachte, es wäre so ein ich bin wirklich krank. Hörst du meinen Husten?
Glauben Sie meinem Husten.
Genau.
Ja, genau. So einer von der Sorte war das. Nee, meine Mutter hat sich dann sehr liebevoll um mich gekümmert, hat mir gestern auch noch Fäden aus dem Rücken und aus dem Arm gezogen. Ich wurde ja genäht.
Wurdest du vielleicht fälschlicherweise mit irgendwas bestrahlt oder so?
Nee, ich hatte so ein kleines Blutschwämmchen am Rücken und das wurde weggenommen. Das musste genäht werden. Eine Freundin von mir, die in der plastischen Chirurgie arbeitet, meinte, das wurde richtig schlecht gemacht. Dr. Fusch war am Werk. Ich war auch richtig ärgerlich, weil das lässt du ja wegnehmen, weil du einfach willst, dass du richtig schön allglatten Rücken
hast. Jetzt
hast du
einen vernarbten Rücken.
Ja, jetzt habe ich halt so eine 1,5 Zentimeter Narbe auf dem Rücken. Ja, so würde ich schon sagen, mit 3 Stichen genäht. Und meine Mutter kam erstmal an, wer die Insta-Story dazu gesehen hat auf Instagram, der weiß eigentlich schon Bescheid. Und hat mir dann erzählt, als sie mir dieses intensivst brennendste Zeug Sterilium auf den Rücken geschmiert hat.
Ja,
die Apothekerin meinte noch zu mir, es gibt jetzt was Neues, das brennt nicht. Und meine Mutter so, was kostet das? 6,50 €. Nee, ist mir zu teuer, was ist das billige? 2,50 € das Sterilium. Und meine Mutter, das nehme ich, das kenne ich, das brennt, das hält mein Sohn aus.
Geil.
Und dann wurde mir später in den Instagram-Stories gesagt, dass das zur Handdesinfektion ist und nicht zur Wunddesinfektion. Meine Mutter schmiert das seit Jahren in allen möglichen Öffnungen bei uns rein.
Oh Gott.
Danke Mama an dieser Stelle. Aber sie meint es gut und das meine ich mit Liebe. Sie hat eine unglaublich fürsorgliche Art. Sie hätte sich eigentlich selber nicht anstecken dürfen. Ne?
Mhm.
Also hat sie wahrscheinlich auch nicht. Aber sie geht trotzdem das Risiko ein. Und man muss auch faires halber sagen, meine Ex-Freundin, auch mit ein bisschen Zorn, hat sich auch um mich gekümmert.
Oh, schön.
Ich habe mich so richtig schuldig gefühlt,
ja, weil
ich das nicht gerne angenommen habe.
Das glaube ich.
Ich musste mich drauf einlassen. Ein krasser anderer Prozess war während des Krankseins, ich habe erstmal gemerkt, wie beschäftigt ich bin.
Ja.
Ich bin nie nicht beschäftigt. Also ich habe nie Zeit zum Verweilen oder nehme mir die Zeit zum Verweilen. Ich weiß nicht, wovor ich Angst habe, wenn ich das tun würde, aber irgendwann abends um 21.30 Uhr, ich hatte ja an den Tagen trotzdem Homeoffice gemacht, bin ich so meinen Tag durchgegangen und habe gedacht so, wow, du bist krank und hast den ganzen Tag gewirbelt.
Mhm.
Jetzt stellst du mal deinen Computer ab, dein Handy und den ersten Moment so, die ersten 30, 40 Sekunden war das so, als ob alles in mir brodelt und so nicht weiß, in welche Richtung es fließen will. So ein ganz, ganz komisches, merkwürdiges Gefühl, als ob...
Unruhe.
Ganz großes Gefühl der Unruhe, als ob dir alles genommen wurde. Es brauchte bestimmt eine halbe Stunde, bis ich bewusst mal runtergefahren bin und gemerkt habe, es passiert nichts, wenn du nichts machst. Du löst dich nicht auf.
Krankheit ist ja am Ende, das hatten wir letztes Mal auch schon ganz kurz, auch ein Signal für, in dem Fall, setz dich mal zur Ruhe. Also eigentlich hat der Körper dir signalisiert, mach mal ein bisschen weniger, mein Freund. Vielleicht.
Aber vielleicht sagt er mein Freund, wenn er dich krank macht? Oder sagt er so, fick dich, mach weniger?
Ich glaube, er sagt, mein Freund, ich signalisiere dir.
Letzte Warnung.
Letzte Warnung.
Vor Metastasen.
Vor Metastasenüberschuss. Also wir hatten ja aufgrund dieser Theorie, die ich ja letztes Mal angesprochen hatte, dass ich eher was mit den Schultern habe und du öfters mal was mit den Beinen irgendwie, du hattest glaube ich 3 schwerwiegende Sachen mit den Beinen. Oder
2 gebrochene Zehen und 2 Bänderrisse.
Ja, schon 4, ich hatte noch nichts an den Beinen.
Kann ich dir zufügen.
Und ich glaube, uns hat jemand geschrieben daraufhin, der hat aus einem Buch so einen Artikel rauskopiert, dass das bedeutet, dass man halt Angst oder dass es dieses Fest im Leben stehen, Sicherheit und präsent sein müssen, dass das ein Zeichen ist dafür, dass man da auch immer Ängste drum hat. Ja, man muss.
Was ich aber tue, ne? Ich habe eine eigene Firma, ich habe eine Family, ich versorge mich seit...
Genau, dieses Grundgerüst ist da, aber auch die Angst darum, dass es vielleicht irgendwann wegbrechen könnte. Ich glaube, das ist eher so... Und bei mir, das Schultern-Thema ist vielleicht eher so, ich könnte einbrechen von oben, ne? Dass ich oft immer... Also das erdrückt mich.
Wegbrechen, einbrechen... Krankheit als Weg von Torvald Detlefsen.
In die Richtung geht's.
Genau, ich halte das für eine Theorie, die man sich mal angucken kann.
Mhm.
finde das auch durchaus spannend, aber einbrechen und wegbrechen, das sind für mich so Definitionsunterschiede, die ist so ein bisschen wie Tarotkarten. Das so, ah ja, das könnte es sein, aber das, ja, es klingt sehr ähnlich, das hat, lässt genug Deutungsraum, wie die Bibel eigentlich.
Aber findest du nicht, dass es auch absolut Hand und Fuß hat, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass halt die Beine dafür da sind, dass wir fest auf der Erde stehen und die Schultern und das Kreuz dafür da ist, dass wir uns aufrecht hinstellen und auch was aushalten können? Und in dem Zusammenhang, wenn ich Themen mit den Schultern habe, dass es ja schon bedeuten kann, ja, ich fühle mich von der Last erdrückt. Und wenn du Themen hast mit den Beinen öfters und immer wieder, dass dir irgendwie dein inneres, was weiß ich, Chakra signalisiert, hey, dir rutscht der Boden oder den Füßen weg. Also ich finde, das kann man, genauso wie ich sehr oft Schnupfen hatte, meine Mutter dann immer gesagt hat, das ist ein Zeichen dafür, dass du die Nase voll hast von allem.
Oh Gott.
Ja, und eigentlich habe ich nur, und eigentlich habe ich nur eine schiefe Nasenscheidewand.
Ja, also ich glaube, man muss in alles nochmal sehr detailliert reingehen. Für mich liegt das zu deutungsnah, die beiden Sachen. Also sie sind für mich nicht exemplarisch. Muss ich sagen, wie es ist.
Du bist eigentlich sonst derjenige, der immer so bedeutungsschwangere...
Ja, deswegen wundert mich auch, dass sowas von dir kommt. Okay, ich habe zweimal Liebe erfahren. Durch meine Mom, durch meine Ex-Freundin. Und ich habe gemerkt, diese fürsorgliche Liebe, ne? Meine Tochter ist auch krank und die will jetzt die ganze Zeit auf dem Arm kommen, ja, und kuschelt und liegt dann einfach nur so da. Eigentlich der beste Zustand, kranke Kinder, ne? Mhm. Wenn sie einen nicht anstecken würden. Und wenn sie weinen, sind sie auch nicht geil. Aber
es gibt nichts Schlimmeres als kranke Kinder. Wenn sie,
Lilla ist so eine ganz kleine, stille Leidende.
Ah, und das ist gut.
Sie weint auch mal, aber sie will eher im Kinderwagen hin und her geschoben werden. Ach, oder,
das ist ja schön.
Oder auf dem Arm. Klar ist sie anstrengender als sonst, aber es geht. Und ich dachte mir so, die kam dann auf dem Arm und ich habe sie so umhergetragen und habe mir den Rücken gestreichelt und dachte mir so, im Liebe empfangen, was sie ja in dem Moment tut, und im Liebe schenken, was ich in dem Moment tue, bekomme ich wieder Liebe zurück. Das ist das Krasse, dass Liebe so das Einzige ist, was eigentlich mit dem Weitergeben und Verschenken mehr wird,
ja,
als weniger.
Ja, wenn sie selbstlos passiert. Und das, wow, ist ja in dem Fall so, weil gerade bei Kindern ist es so, dass man... Weil man sie aus vollstem Herzen liebt und weil sie ja einem so extrem wichtig sind, dass man nicht irgendwie sagt, ich will was zurückhaben dafür, sondern man macht es einfach. Und in dem Fall ist es ein gegenseitiges Spiel. Also da gebe ich dir absolut recht. Auch deine Mutter wird es bei dir so gehandhabt haben.
Hoffentlich sterben meine Gene nicht, hat sie gesagt. Ich muss sie erstmal desinfizieren.
Ich meine, meine Mutter...
Ist das wirklich so selbstlos, diese Liebe?
Ich jetzt frage, von deiner Mutter?
Allgemein, gibt es selbstlose Liebe oder ist sie immer auf die eigene Person bezogen? Also immer auf das Erlebnis oder auf das Gefühl, was dir diese Person macht. Deine Kinder machen dir ein gutes Gefühl.
Ja, aber bei den Kindern ist es das Einzige, wo ich sage, es ist selbstlos.
Du gibst deine Gene weiter. Ist ja, das selbstlos?
Dieses Krankheitsbeispiel ist ja ein sehr gutes. Also bei anderen würde ich sagen, oh Gott, jetzt ist sie schon wieder krank. Wenn meine Freundin krank ist, sage ich, ey, ja, habe ich natürlich auch Verständnis dafür, aber denke, hey, ich kann das gerne mal nicht ertragen und genauso umgekehrt. Aber bei Kindern ist es so, da ist man zwar genervt, aber trotzdem...
Du hast nur so einen Tritt für sie.
Aber trotzdem ist es...
Aus dem Bett mit dir. Morgens. Du bist dran mit Frühstück. Klack.
Ich bleib weg.
Ich habe heute mal eine halbe Stunde.
Und bei Kindern ist es anders. Ich finde, da ist es zum ersten Mal so, dass man wirklich sagt, hey, das ist selbstlos, egal was ist. Die Liebe ist immer da und die kommt auch deswegen genauso zurück. Also das ist ja nicht so ein, und deswegen wollte ich auf das Thema mit deiner Mutter zurück, ob das bei der auch selbstlos ist, ob du die Empfindung hast. Ich würde fast sagen ja, aber ich muss an meine Mutter denken, die kommt jetzt, spielt jetzt ja auch wieder eine Rolle. Es gab eine Zeit, wo das auch so war, dass ich das Gefühl hatte, hey, wenn ich krank bin, kriege ich selbstlose Liebe. Irgendwann hat sich das gedreht und meine Mutter war eigentlich nur noch genervt. Und jetzt ist er schon wieder krank, jetzt muss ich mich schon wieder kümmern. Also es hatte irgendwann sowas, es schwenkte irgendwann um in, ich will gar nicht, aber ich muss.
Und das lag aber daran, dass du so oft krank
bist. Ja, vielleicht lag es auch daran, aber für mich war das nochmal so ein Denkzettel, weil ich oft auch bei den eigenen Kindern schon das Bedürfnis habe, Mann, jetzt ist sie wieder krank, jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass wer bleibt zu Hause, wer geht arbeiten, wie kriegen wir das gemanagt, was kann der Kleine überhaupt aushalten. Ich bin sogar so, dass ich beim Fieberthermometer mancher meiner Freunde nicht genau die Temperatur zeige, sondern er hat nur 37,3. Nein, er kann in die Kita. Und dann müsste meine Freundin, weil sie das schon kennt, manchmal nach und sagt, du, was bist du für ein Typ, der hat 38? Ja, aber er ist doch gut drauf. So, weil ich manchmal denke, so die Grauzonen sind da bei mir.
So auf messgenau ist dieses Thermometer nicht.
Genau. Also das Thema selbstlose Liebe und deine Frage zu beantworten, ob es die überhaupt wirklich gibt, im Gegensatz zu dir glaube ich, dass es die ausschließlich bei Kindern
gibt. Ich habe nicht gesagt, dass es die nicht gibt. Ich habe nur die Frage in den Raum gestellt. Ich will jetzt nicht hier so Nietzsche sein, der in seiner Selbstverlorenheit irgendwie ein düsteres Weltbild ausmalt. Ich stelle die Frage einfach in den Raum. Gibt es selbstlose Liebe wirklich? Und an was für einem Gefühl würdest du diese selbstlose Liebe festmachen? Und welche Person in deinem Leben liebst du ohne Bedingung?
Eigentlich nur meine Kinder.
Liebst du deine Eltern?
Ja.
Was ist das für eine Form der Liebe?
Eine komische.
Wie?
Ich war sofort bei der Frage irritiert, weil natürlich liebe ich sie, aber mit dem Älterwerden von mir und auch von ihnen ist es schwieriger geworden. Ich bin irgendwie mehr genervt. Es hat eher so ein Gefühl von, ich muss, ich darf oder ich kann, wenn ich mich mit denen treffe, sondern es muss ja eigentlich sein, weil es ist Familie. Es ist nicht so richtig, auf keinen Fall selbstlos in erster Linie, sondern es ist eher so eine Aufgabe, die dazugehört.
Ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihnen nicht helfen würde.
Ja, genau, weil ich weiß, dass sie mich ja irgendwann mal großgezogen haben. Und mich gruselt es vor dem Punkt, wenn sie dann vielleicht auch mal so pflegebedürftig werden, dass ich mich noch mehr kümmern muss. Also jetzt gerade ist es ganz gut.
Du hast so eine Sauna im Garten gebaut, da könnt ihr dann rein.
Da könnt ihr dann wohnen, genau. 200 Grad.
Hey, die Tür ist verschlossen. La la la.
Wir haben Dreifachverglasung, nicht, man hört hier gar nichts.
Wenn ich euch noch einen Aufguss machen soll, sagt Bescheid.
Boah, es gab ja mal einen, der in der Sauna verstorben ist, ne?
Der sich von einer Klassenkameradin von mir, der Vater hat sich in der Sauna.
Ach so, da war die Geschichte doch näher, als ich dachte.
Es war ein Riesendrama.
Oh, fuck, ey, gibt es was Schlimmeres eigentlich?
Ja, ich finde, im eigenen Haus ist was ganz Besonderes, weil man prägt den Lebensraum so, wo das der einzige Rückzugsraum. So.
Wenn
und die Sauna ist halt dann schwer benutzbar danach wieder.
Wenn man im eigenen Haushalt stirbt.
Ja, wenn man sich das Leben im eigenen Haushalt nimmt. Ich finde es immer noch mal was anderes, wenn man so verstirbt, aber wenn man sich das Leben im eigenen Haus nimmt, ist es noch mal was sehr Spezielles.
In meiner damaligen Siedlung, in der ich aufgewachsen bin, ist von einer Freundin von mir, die dort auch gewohnt hat, der Vater beim Anbringen einer Lampe im Bad verstorben, weil er ausgerutscht ist und mit dem Genick auf die Badewannenkante.
Die meisten Unfälle passieren im Haus.
Und ich dachte auch immer, ich musste immer an diese Badewanne denken. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte, wow. Wie ist es da drin zu baden? Als Kind dachte ich da dran und konnte es mir nicht so richtig vorstellen.
Aber die haben da nicht mehr drin gebadet.
Da hat niemand mehr drin gebadet in dieser Badewanne.
Wow, krass. Aber ey, das ist ein Riesenunglück. Jetzt zurück zu deinen Sauna-Eltern. Es ist mehr so ein Verpflichtungsgefühl, was du denen gegenüber. Aber das finde ich ist auch eine Form der Liebe. Ich glaube, das ist so ein Prozess des Älterwerdens. Je älter ich werde, desto mannigfaltiger betrachte ich die Liebe. Also ein kleiner Blumenstrauß der Liebe ist dieses ganz sprudelige Gefühl, was du zu einer Frau empfindest. Nicht das Verliebtsein, sondern was vielleicht danach kommt und was dann die Grundlage für was Längerfristiges ist. Mhm. Das ist eine Form der Liebe. Dann diese fürsorgliche Liebe, die vielleicht nicht immer altruistisch ist, wie den eigenen Kindern gegenüber, wie du behauptest, sondern den Eltern gegenüber. Mhm. Das ist auch eine Form der Liebe,
weil
es auch eine Tat in sich birgt. Liebe hat auch ganz oft Taten in sich. Also meine Oma, die seit 60 Jahren meinen Opa versucht, zu Tode zu kochen mit fettigem Essen. Das ist auch eine Form der Liebe, ne? Sie weiß es nicht besser, dass das nicht so gesund ist, obwohl wir das schon mal gesagt haben.
Ja.
Aber sie denkt, sie versorgt Opa gut. Ich finde, man muss immer unterscheiden bei der Liebe. Zum Beispiel, wenn du jetzt meine Oma nimmst, ne? Wie viel von der Versorgung kommt aus der Liebe zu meinem Opa, dass sie möchte, dass er gut versorgt ist? Und wie viel Prozent kommt daraus, wenn ich nichts schaffe und kreiere, wenn ich keinen Wert schaffe, Nahrung für die Familie auf den Tisch stelle, was ist meine Daseinsberechtigung dann? Was ist meine Anerkennungsquelle? Das ist für meine Oma ein ganz starkes Thema. Also Liebe in sich ist auch immer sehr multiple.
Und in dem Moment, wo vielleicht ihr Ehemann verstirbt und sie niemanden hat, den sie bekochen kann, muss sie sich auch selber fragen, wie viel Liebe habe ich eigentlich noch für mich? Also was tue ich hier in dem ganzen Konstrukt eigentlich für mich? Und das ist auch etwas, ich meine, es geht jetzt in dem Zusammenhang auch bei meinen Eltern, hatte ich immer das Gefühl, dass es eher so einen Verpflichtungscharakter hat. Also auch Liebe kann irgendwann sich in Verpflichtung ummünzen. Und bei meinen Eltern hatte ich immer das Gefühl, die sind eigentlich nur noch zusammen, um dieses ganze Konstrukt Familie aufrechtzuerhalten, als wir noch kleiner waren. Eigentlich ist hier nichts mehr zwischen den beiden. Also ich hatte immer nur meine meckernde Mutter, mein Vater, der ständig beim Sport war und wir als Familie zusammen so viel gar nicht mehr unternommen haben. Das ging irgendwie los so mit 12, 13, als ich 12, 13 Jahre alt war, also als ich in der Pubertät war,
Meckermama,
veränderte sich das alles. Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, darin, da möchte ich eigentlich nicht landen. Und jetzt aber im Alter, wenn ich sie im Alter jetzt erlebe, so, glaube ich aber, dass das auch eine Form der Liebe ist, die wir noch gar nicht mit unserer Ansicht auf die Dinge damals verstehen konnten. Also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses Akzeptieren des anderen mit all seinen Fehlern ist auch eine Form der Liebe und sich da, es ist aber auch genauso berechtigt, aus dieser Form der Liebe wieder auszubrechen, weil man sich was anderes wünscht, was Frisches, was Neues und nicht eben diese vertraute Form des wir gehören zusammen, weil wir jetzt schon seit 30 Jahren zusammen sind.
Ich glaube, das ist eine Mischung aus. Ich habe Angst, mein Leben zu verändern.
Genau.
Ich weiß nicht, was da überwiegt, ne? Wie viele Leute bleiben in ihrem Leben aus tatsächlicher Liebe dem Partner gegenüber? Weil so Liebe zwischen alten Menschen habe ich so selten in meinem Leben erlebt.
Genau, und dazu nochmal zu deiner Oma zurück, finde ich, gehört eine gute Erkenntnis auch, wie sehr liebe ich mich eigentlich selbst? Also was tue ich mir in der Beziehung eigentlich Gutes? An welchen Punkten habe ich das Gefühl, mir geht es hier gut und kann ich mich auch selber, ja, mit mir auseinandersetzen, wie du es vorhin schon beschrieben hast, ganz alleine, ohne irgendwelche Aufgaben oder irgendwelche Personen um mich herum, die mir dieses Gefühl geben, ich bin was wert oder man braucht mich, ich werde geliebt von außen. Also ich glaube, erst wenn man für sich diese Frage beantworten kann, hey, ich bin mit mir selber im Reinen und ich kann mich selber auch sehr gut ausstehen und kann auch sehr gut mit mir alleine Zeit verbringen, erst dann ist man auch in der Lage, ja, so eine langjährige Beziehung auch zu führen.
Ja, klar, weil die anderen nicht mehr Zweckerfüller werden, für das Auffüllen der eigenen Löcher zuständig sind und kompensieren müssen, sondern ab da triffst du dich eigentlich auf Level 0.
Ja.
Und nicht auf Minus und ihr müsst erstmal kompensieren. Das andere ist nicht Liebe, sondern Abhängigkeit.
Ja, das ist das Gefühl, was ich bei meinen Eltern auch ganz lange hatte, dass die eigentlich voneinander abhängig sind.
Ängstliche Menschen tendieren dazu, abhängiger zu sein, obwohl sie vielleicht nicht objektiv sind. Ja. Das ist auch okay. Also ich meine, die Angst kreiert bei vielen Menschen das Leben.
Und ich meine, es kommt, glaube ich, in jeder Beziehung, wenn die länger geht, der Punkt, wo man sich fragt, bin ich mit der Person eigentlich noch zusammen, weil ich sie liebe? Oder weil wir in so festgefahrenen Strukturen sind, die uns wie auf Schienen entlang führen.
Und man hat das Leben als Single auch vergessen, ne?
Ja, absolut.
Was bin ich ohne diese Person? Die ist so ein großer Teil der eigenen Identität auch geworden, genau, dass man sich das gar nicht mehr ohne diese Person vorstellen kann.
Ja.
Das ist ein schwieriger Punkt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich da immer wieder überprüft, immer mal wieder die Frage stellt, wie bin ich denn alleine und was gibt mir der andere? Mhm. Und entsteht das aus einem Mangel heraus oder ist es eher aus einem Überfluss? Und es darf auch mal Phasen geben, wo es wankt, ne, und schwankt.
Auf jeden Fall.
Und dafür, ich glaube, dafür ist auch eine Liebe da, um da durchzutragen. Dieses Alleinsein und dich lieben, wenn du alleine bist, nur für das, was du bist. Das war so eine Erkenntnis in der Krankheit, dass ich mir diese Frage gar nicht so oft stelle, weil ich mich ja so oft zuschütte mit Dingen,
ja,
dass ich gar nicht so zu diesem Punkt komme. Also da ich jetzt ja wieder lernen muss, alleine zu sein, werde ich da zwangsläufig mit konfrontiert werden und kann immer nur hoffen, dass ich mir diese Auszeiten nehme, um zu gucken, wie ist denn dieses Gefühl.
Ich habe mich das halt auch gefragt, in dem Moment, wo du mir erzählt hast, dass du krank geworden bist, wie das jetzt für dich sein mag. Ich meine, deine Freundin ist gerade erst, glaube ich, 2 Wochen ist es her, dass sie ausgezogen ist mit deiner Tochter. Gerade in Krankheitsphasen, also so geht es mir zumindest, fühlt man sich nicht nur schlecht, weil es einem körperlich schlecht geht, sondern auch, also bei mir ist es zumindest so, dass ich habe wie so eine Mini-Depression. Und wenn man dann noch, ja, also bei mir fängt es schon, meistens fängt eine Krankheit mit so einer Mini-Depression an, dass ich mir denke, alles ist irgendwie scheiße, nichts funktioniert.
Das Leben ist doch nicht so gut, wie ich es mir geforscht.
Und dann zeigt sich irgendwann so ein Halsschmerz und dann denke ich, okay, da kommt's her. Oder es ist genau umgekehrt. Die Krankheit kompensiert eigentlich nur meine eigentliche Depression, die sich aufbauen würde. Und ich nehme die so als Schutzmechanismus. Ach, ich bin nur krank geworden.
Egal. Ich möchte dich bitten, nicht so fahrlässig mit dem Wort Depression hier umzugehen.
Ich weiß. Ich musste wirklich kurz zu Hause schlucken, als ich so mein heiles Familienwohl mir angeguckt habe und dachte so, wow, jetzt sitzt ihr da zu Hause in dieser großen Wohnung alleine. Ex-Freundin und Tochter sind zwar in greifbarer Nähe, nicht weit weg, aber trotzdem ist es, glaube ich, ein sehr kaltes, karges Gefühl, was sich da breit gemacht hat. Und dann noch die Krankheit obendrauf. Also einen kurzen Moment des Mitleids hast du auch von mir bekommen.
Oh, so. Dankeschön. Beim Thema Liebe, eine andere Sache, die ich auf jeden Fall in diesem Jahr lernen will, ist, dass durch die Beziehung, die ich bisher geführt habe, und besonders die letzte, ich in so eine Art Verpflichtungsgefühl reingerutscht bin. So. Mhm. Und deswegen ist Liebe und Beziehung im Moment bei mir abgespeichert mit Anstrengung und Verpflichtung.
Mhm.
Ich wünsche mir, dass sich das wieder umstellt und dass ich da andere Erfahrungen machen kann. Und das liegt nur an mir, ne? Das liegt an keinem anderen. Also ich fühle mich ja auch immer nur so verpflichtet. Ey, als kleines Beispiel, es fehlt noch eine Sache in der Wohnung von meiner Ex-Freundin. Es sind so alte Türbeschläge, ne? Da sind so alte Altbautüren drin. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich hole Lilla ab und messe das gleich nach. Dann habe ich sie gefragt, während sie die Fenster zugemacht hat, ob sie einen Zollstock hat. Mhm. Und ich merke manchmal nicht, wann sie überbelastet ist. Und sie hat mich so angefahren und hat gesagt, was, jetzt soll ich dir noch einen Zollstock raussuchen? Ich mache hier gerade die Fenster. Sie ist so, dass sie irgendwann so umtickt. Also sie hatte halt Lilla und Lilla war krank und ja. Ich war auch krank. Und deswegen konnte ich sie nicht so häufig nehmen, weil ich halt im Bett flach lag.
Ja.
Und dann dachte ich mir, ey, dann können wir das. Ich bin so ein Typ, der erledigt gerne die Sachen dann auf einmal.
Ja.
Und die hat mich so krass angefahren. Dann habe ich erstmal gemerkt, in was für einer Verpflichtung ich stehe, dass ich in meiner Krankheit noch das Gefühl habe, für ihre fucking Drückergarnituren Sorge zu tragen und dass sie mich dann noch dafür so krass anschnauzt. Dann habe ich in dem Moment gedacht so, ey, das ist meine eigene Schuld. Also
ja.
Ich habe dann gesagt, du, ich wollte dir eigentlich nur die Drückergarnituren ausmessen, dass wir die bestellen können und dass ich die einbauen kann.
Also ich glaube,
ich will vielleicht auch was wieder gut machen.
Nee, ich glaube, da passiert eine Übergriffigkeit, die dir gar nicht so bewusst ist. Erlebe ich zum Beispiel manchmal auch, dass du schon im Kopf die Sachen fertig gedacht hast und dann schon auf die Person, jetzt in dem Fall deine Freundin, zugehst und sagst, hey, ich will jetzt eigentlich das alles machen. Ich frage gar nicht, ob das für dich okay ist, sondern ich mach's einfach. Dafür brauche ich aber von dir das und das, damit ich es machen kann. Die Phase davor, ich weiß nicht, ob es in dem Fall jetzt so war, aber...
Wir haben schon über Türklinken gesprochen und alles ausgesucht. Also im Grunde hatten wir den Prozess schon abgeschlossen.
Der war schon abgeschlossen. Okay, dann müsste ich es korrigieren, aber trotzdem ist das, was ich oft bei dir merke, dass du einen in den Schritten davor oft nicht mitnimmst und dann mit dem...
Weil mir das zu mühselig ist.
Genau, und dann mit dem fertigen, hey, ich bin jetzt übrigens schon hier.
Das müssen wir jetzt
machen. Wir machen das jetzt so und so und dann, okay. Und da kann ich zumindest den Wutimpuls deiner Freundin nachempfinden. Den habe ich so nicht, aber
du bist einfach
leidensfähiger. Nee, weil ich ja nicht in dieser engen Beziehung, in einer Partnerschaft in der Form mit dir zusammen bin, wie deine Ex-Freundin und dann auch ein Kind mitspielt, auch mir das nicht erlauben würde, so einen Wutausbruch aus an den Tag zu legen. Und
hey, ist auch nicht so ein Drama. Ich dachte mir, wow,
genau.
Wegen einem scheiß Zollstock. Aber es ist ja nicht wegen einem Zollstock, sondern genau. Es ist wegen ihrer eigenen Überforderung. Und
ich glaube schon auch in der Situation, die du aufgemacht hast, sie hat eigentlich mitbekommen, du bist krank, Lilla ist krank, das hat jetzt hier eigentlich keinen Raum. Warum
müssen wir... geht doch schnell mal nachmessen.
Es geht, genau. Aber es ist ja kein Problem, es geht ganz schnell. Ich musste komischerweise genau heute, das passt ja wie die Faust aufs Auge, daran denken, als wir letztes Jahr das Festival hatten. Wir hatten eigentlich so viele Aufgaben, die anstanden und zwischendurch meintest du, okay, lass uns doch mal die Handelstange hier anbringen. Und ich dachte so, das passt überhaupt gerade gar nicht rein. Aber für dich war das so, ja, aber das... Warum denn nicht? Wir haben jetzt gerade eine halbe Stunde. Lass es doch einfach mal schnell angehen. Und im Nachhinein habe ich mich darüber, auch heute ärgere ich mich noch darüber, warum ich nicht gesagt habe, nein, machen wir jetzt nicht, passt nicht rein, hat keinen Sinn, ist Blödsinn, lass uns dafür in Ruhe Zeit nehmen. Ich vermute aber, dass du im Vorfeld schon in deinem eigenen Tagesplan das mit so eingebastelt hast. Oder wenn nicht,
ja. Für
dich, genau. Das meine ich so, diesen Schritt davor, der passiert oft bei dir nicht. Und ich vermute, dass deine Freundin da einfach nur getriggert wurde, weil sie dieses Abholen im Vorfeld schon kannte von früher und jetzt in dem Moment wieder einfach, ey, jetzt ist der schon wieder ganz woanders. Wir haben ja ein krankes Kind, er selber ist krank. Warum können wir nicht uns erstmal um das kümmern, um das Wesentliche?
Und aus so einer Situation kann ich auf jeden Fall lernen, Verantwortung abzugeben. Ich habe jetzt einfach den Kontakt drüber geschickt von dem antiken Drückergarniturenhersteller und Sammler und dann kann sie sich die selber ausmessen, habe ihr erklärt, wie das funktioniert. Also, weil sie schafft das ja alles.
Ja.
Und wenn sie mal Hilfe braucht, kann sie fragen.
Ja.
Also ich bin da nicht mehr so übergriffig und sage, ich baue dir das und mach dir das und so. Ich weiß auch gar nicht, warum, keine Ahnung. Ich will immer, dass alles perfekt und ready wird. Und dann sinkt auch mein eigenes Pflichtgefühl, dass ich das alles machen muss. Also dass ich dafür gerade stehen muss und dafür Sorge zu tragen habe. Ich glaube, dann verändert sich auch, weil was im Moment ist, wenn ich eine Frau kennenlerne, die mir besser gefällt, wo ich sage, wow, wir können richtig krass gut reden. Also wo wir uns nicht nur körperlich angezogen fühlen, sondern auch irgendwie... in so eine Sapiosexualität da ist.
Du hast heute ein paar Fremdwörter nachgeschlagen, kann es sein?
Nee.
Schon das zweite.
Und welches denn noch?
Ich weiß, ich habe das erste schon wieder vergessen, es ist schon wieder 20 Minuten her.
Genau.
Ich ziehe mir mein Korsett der komplexen Fremdwörter an und fühle mich wohl.
Wann hast du dich das letzte Mal vom Intellekt einer Person angezogen gefühlt?
Puh.
Ich finde es sehr bezeichnend, dass du nicht sagst, von meiner Freundin.
Na, ich dachte, das muss eine externe Person sein.
Nee.
Es darf auch meine Freundin sein. Nee. es ist nicht so einfach. Ich finde, Intellekt ist manchmal auch
anstrengend.
Ja, weil es sehr verkopft sein kann. Mm. Es muss also ein Intellekt sein, der auch
es zu muss mir beides passt. Haben.
Ja, es muss beides haben. Und ein extremer Intellekt, wie gesagt,
kann auch ein krasser Lusttöter sein.
Ja.
Ich merke auch, dass manche Frauen, wo du weißt, sie sind sehr, sehr clever, so verkopft sind, dass sie nicht aus ihren Denkstrukturen rauskommen und eigentlich so ein bisschen am Leben vorbeidenken, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Aber wenn ich das habe mit einer Frau, dass ich merke, ich fühle mich von ihr intellektuell angezogen, ich fühle mich von ihr auch körperlich angezogen, das ist keine Frage, es ist super wichtig.
Ja. Was ist wichtiger?
Nein, und da, dass trotzdem das Gefühl so eine Enge aufkommt, wenn ich der Person dann näher komme, das ist so, oh, eine weitere Aufgabe in meinem Leben.
Wenn sie so intelligent ist.
Nein, wenn du merkst, es könnte was Festes. Wenn ich merke, es könnte was Festes
werden. Ja, du bist extrem vorbelastet durch deine letzte Beziehung.
Ich bin extrem ausgebrannt.
Wirklich, du hast einen Beziehungsburnout.
Ich muss eine Beziehungskur machen.
Ja, wie macht man das?
Ich muss mal nachfragen.
Gibt's vielleicht so Kurstätten, wo Singles hinfahren, die wirklich nur...
Da wird nur gebimst.
Nee, da wird nicht, eben nicht. Da wird nur gekuschelt.
Oh,
das ist
nee.
So eine reine Kuschelkur.
Das ist auch so anstrengend.
Nein, das ist nicht anstrengend, weil das ist komplett körperlich.
Aber ist das denn mit Frauen, die man nicht attraktiv findet, mit so großen, großbrüstigen, älteren Krankenschwestern, wo man so sich dann das auch so als Decken überlegen kann?
Also es gibt eine Klinik, die nur unattraktive Männer hat und eine, die unattraktive Frauen hat. Und die attraktiven Männer fahren in die Klinik mit den unattraktiven Frauen und die anderen die andere. Damit da auf gar keinen Fall sexuelle Spannungen entstehen können. Und es sind auch alles, die Leute in der Klinik, die haben auch alle kein Problem, das sind Angestellte.
Okay.
Ja, das sind.
Und wo gibt's diese Klinik?
Die suche ich dir noch raus.
Okay, und da gehe ich dann hin und dann kriege ich meinen Beziehungsburnout wieder hin.
Genau, weil du völlig frei und ohne Verpflichtungen eine zwischenmenschliche Beziehung eingehen kannst, ohne dass du Sex haben musst oder dich mit denen einfach nur da sein. Du wirst bekuschelt. Das ist eigentlich eine Mama-Klinik. Du wirst bekocht und darfst dich nur wohlfühlen. In einem Beziehungsmodell, in dem du keine Aufgabe
Vielleicht
hast.
Vielleicht lasse ich das mal behandeln, meinen Beziehungsburnout.
Vielleicht, ja.
Tatsächlich. Und bevor es weitergeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor und das ist diese Woche Blinkist. Blinkist fasst für euch über 3000 Sachbücher in nur 15 Minuten zusammen. Einmal könnt ihr euch aussuchen, ob ihr das vorgelesen haben wollt. Die Kernessenz verbal zusammengefasst und ihr hört euch das einfach an oder ihr könnt selber nachlesen, also euch dann die Zeit nehmen. Dann sind 15 Minuten natürlich nicht garantiert. Es kann auch in 14 Minuten gehen oder in 15 Minuten 30.
Und mein Bruder hat mich gerade angesprochen darauf, weil er selber immer Hörbücher hört und mittlerweile das Gefühl hat, da passiert so wenig zwischen den Zeilen, sondern es ist 40%, kann man einfach wegkicken. Und da bietet sich Blinkist halt an, weil es extrem kurz und auch gerade auf Wegen perfekt geeignet ist.
Ja, für mich war es so bei Edward Snowden, Permanent Record. Ich hatte es mir erst als Hörbuch angehört und dann dachte ich mir so, wow, interessiert mich wirklich, ob Edward Snowden als erste Konsole irgendwie ein Amiga hatte und dann immer hinter seinem Fenster vorgelugt hat, wenn sein Vater damit gespielt hat, obwohl er schlafen gehen sollte? Oder interessiert mich der Enthüllungsweg und was dort inhaltlich passiert ist? Und das, finde ich, ist sehr, sehr gut bei Blinkist zusammengefasst, seinem Buch Permanent Record. Von Edward Snowden hatte ich mir angehört. Ich hatte mir jetzt angehört Die Kunst des logischen Denkens. Oder Dale Carnegie, Besser miteinander reden. Das ist auch ein sehr, sehr geiles Ding. Finde ich, macht Blinkist unglaublich gut, die Dinge auf den Punkt zusammenfassen.
Wenn ihr Blinkist mal ausprobieren wollt, bekommt ihr auf das Premium-Jahresabo von Blinkist 25% Rabatt, wenn ihr auf den Link blinkist.de/bestefreundinnen geht und Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T.
Also halten wir mal fest, zwecks Liebe. Ich glaube, dieser alte Spruch, man kann jemand anderen nur lieben, wenn man sich selbst liebt, der trägt eine tiefe Wahrheit in sich. Dass eine der schwierigen Aufgaben ist herauszufinden, wie liebe ich mich selber, wie nehme ich mich selber an. Und Selbstliebe beginnt auf jeden Fall mit Selbstannahme.
Ja.
Also, dass man erstmal okay ist mit sich, wie man ist und wie man so in der Welt steht.
Ja.
Ich glaube, ein guter Schritt dafür ist, sich aufhören, mit anderen zu vergleichen.
Genau, und auch nicht unbedingt immer nur auf die Wertschätzung von außen einzugehen oder darauf zu achten oder das Bedürfnis haben zu haben, findet der mich gut oder findet der mich schlecht, sondern das muss von innen eigentlich kommen und dann darf das nächste auch sein.
Ihr seid Adler.
Und wo fliegen wir hin?
Nirgendwo hin. Wir haben gestützte Flügel. Und ich merke, dass das für mich auf jeden Fall ein stetiger Weg und ein Prozess ist und dass das Leben eigentlich eher wie ein Aufwachen zu verstehen ist, dass alles, was ich im Außen suche, eigentlich eher eine Reise ins Innere ist. Und je mehr ich nach Antworten im Außen suche, desto mehr realisiere ich, dass ich die Antworten eigentlich irgendwo in mir finde.
Und vielleicht auch finden musst.
Ja, also ich will mir da gar nicht so eine Verpflichtung setzen, aber das ist so ein Prozess, der automatisch kommt, wenn du aufhörst, so laut zu sein. Hm. Vielleicht liegt da viel Kraft drin. Zum Tag der Liebe, der für uns jeden Tag stattfindet, gibt es noch ein Liebesfestival am 27.06. auf der Insel Lindwerder. Mhm. Das Auf die Ohren Festival. Karten auf bestefreundinnen.de. Läuft wie geschmiert dieses Jahr, als ob das eine. Wow. Das ist so krass. Karten gehen weg wie warme Semmel, obwohl noch nicht das Line-Up so richtig bekannt ist.
Wir sind da.
Wir sind da.
Aber also zur Not sind wir da.
Wir sind da auf jeden Fall. Wir verbringen einfach einen Tag. Ich möchte meiner Mama danken, dass sie mich so lieb versorgt. Oh. Und auch meiner Ex-Freundin.
Ja.
Meiner Tochter. Und meinen Schwestern. Das sind so Personen, die mich, egal was kommt, lieben. Das ist so eine ganz, ganz ursprüngliche Form der bedingungslosen Liebe, wenn man es so nennen kann.
Geschwisterliebe.
Liebst du deinen Bruder?
Ja.
Okay.
Ich liebe meinen Bruder, meine Freundin, meine Kinder und manchmal auch meine Eltern.
Und deine Großeltern?
Die sind alle tot.
Aber liebst du sie ins Grab?
Bis ins Grab. Nein, das sind für mich fremde Personen, denen habe ich zu wenig zu tun.
Das ist Torferde, mein.
Die sind mein Baumarkt. Genau, die kaufe ich und
schütte
sie ins Hochbeet. Und dann esse ich die Gurken.
Sehr prächtige Gurken übrigens. In diesem Sinne.
Bis dahin. Wir wünschen euch was.
Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.